Der Predigtext, der für heute angegeben ist, steht im 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Hause wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist ein Text, das kann ich mir richtig bildlich vorstellen, wie dieser alte Mann vor seinem Zelt steht und in den Himmel blickt. Der Predigtext startet mit dem Verweis auf das bereits vorhergegangene Geschehen. Und das ist ganz oft so. Man kann eine Sache nicht wirklich verstehen, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Und hier haben sich wirklich dramatische Dinge ereignet. Im Kapitel 13 kann man lesen, wie Abram und sein Neffe Lot sich voneinander trennen. Beide waren sehr reich und hatten große Viehherden, und es gab Streit zwischen den Hirten um das Weideland und die Wasserstellen. Abram zeigt hier große Weisheit. Obwohl er der Ältere ist, geht er auf seinen Neffen zu und schlichtet den Streit, indem er eine Trennung vorschlägt. Dabei überlässt er Lot die Wahl. Lot wählt nach sehr menschlichen Kriterien. Grüne Wiesen, reichlich Wasser geben den Ausschlag. Dass dort böse und sündige Menschen leben, nimmt er dabei billigend in Kauf. Im weiteren Verlauf kann man lesen, dass er sogar in der Stadt Sodom lebt und am Ende seinen ganzen Reichtum und sogar seine Frau verliert. An dieser Stelle müssen wir uns mal fragen lassen: Was sind wir bereit zu tun für unseren Lebensunterhalt? Gehen wir auch ähnliche Kompromisse ein, um materieller Vorteile willen? Nach meiner Erfahrung schafft es niemand, in einer dreckigen Umgebung sauber zu bleiben. Seine Töchter haben jedenfalls schon einen moralischen Schaden genommen, wie ihr späteres Handeln beweist. Ich habe mal von einer Jugendgruppe in Hamburg gehört, christliche Jugendgruppe, die wollten auf dem Kiez missionieren und sind dabei selber reingefallen. Abraham geht einen ganz anderen Weg. Er hält Distanz zu dem sündigen, unmoralischen Treiben der Menschen des Landes. Und da, wo die Sünde herrscht, da gibt es auch Streit und sogar Krieg. Bei einer kriegerischen Auseinandersetzung mit 5 beteiligten Königen und ihren Armeen wird die Stadt Sodom überfallen und geplündert. Und weil Lot dort auch lebt, ist auch er betroffen. Er und seine Familie werden als Kriegsgefangene verschleppt. Abraham, der ja in räumlicher Trennung lebt, bleibt davon verschont. Als er Kenntnis von der Gefangennahme seines Neffen erhält, wird er aktiv. Er sammelt eine Schar von Knechten seines Hauses, um genau zu sein 318, also eine kleine Armee. Von diesen Knechten berichtet uns die Bibel, dass sie in seinem Haus geboren wurden. Wir können also davon ausgehen, dass sie Abraham treu ergeben waren. Und man kann auch so ein bisschen erahnen, wie unmessbar reich Abraham schon gewesen sein muss. Mit dieser Schar jagt er den Feinden und den Entführten nach und überfällt sie des Nachts, besiegt sie, befreit die Gefangenen samt Hab und Gut. Wenn man das so hört, kann man davon ausgehen, dass diese Könige jetzt nicht über riesengroße Reiche geherrscht haben. Das waren wohl eher so etwas wie Bürgermeister von Städten und nannten sich dann König. Jedenfalls siegt Abraham mit seiner Schar und führt die Gefangenen zurück. Und dann kommt es zu dieser außergewöhnlichen Begegnung mit Melchisedek und als zweitem dem König von Sodom. Ich Ich habe über diese Begegnung mal eine sehr eindrückliche Predigt gehört und wir wollen uns das mal ein kleines bisschen verdeutlichen. Melchisedek ist eine etwas geheimnisvolle Person, Priester des Höchsten, obwohl es die ganze Priestergeschichte eigentlich noch gar nicht gibt. Das ist ja erst später eingesetzt worden. Also er steht hier stellvertretend für Gott. Und als Gegenüber der König von Sodom. Diese Stadt lebte ja in fürchterlicher Unmoral und Auflehnung gegen Gott. Und ihr König symbolisiert genau das. Also diese zwei Personen begrüßen Abraham nach seinem Sieg. Melchisedek kommt ihm mit Brot und Wein entgegen und segnet ihn im Namen Gottes. Und diesem ordnet sich Abraham unter, indem er ihm den Zehnten der Beute gibt. Der König von Sodom, der will nur die Menschen zurück. All das geraubte und nun durch Abraham zurückgebrachte Gut will er dem Abraham überlassen. Und hier bezieht Abraham ganz klar Stellung. Nicht einen Faden, nicht einen Schuhriemen. Von diesem König will er nichts haben, damit dieser nicht irgendein moralisches Anrecht auf ihn hat. Und genau diese Entscheidung müssen auch wir im Leben treffen. Auch uns begegnen beide Seiten. Wir sind nun mal mittendrin in dieser Welt mit all ihren Versuchungen. Auch Christen können durch materielle Dinge oder durch Unmoral versucht werden. Und der Böse gibt gerne. Er will nur die Menschen. Wenn wir mal an den Bericht denken, wie Jesus versucht wurde in der Wüste, da war auch Reichtum dabei. Der Satan zeigt ihm alle Schätze dieser Welt in einem Blick und sagt, ich gebe dir das alles. Du kannst alles haben, du musst nur mich anbeten. Das ist keine ferne Sache, die man jetzt aus Abstand da betrachten kann. Das begegnet uns, jedem von uns persönlich. Auch wir müssen diese Entscheidung treffen. An unserem Herrn Jesus können wir dann sehen, wie er mit den Versuchungen durch den Bösen umgegangen ist. Er wehrt sich mit dem Wort Gottes. Aber uns begegnen nicht nur Versuchungen. Uns begegnet auch das Gute. So wie Melchisedek dem Abraham mit Brot und Wein und dem Segen Gottes entgegenkommt, so will der Herr Jesus auch uns begegnen. Für uns symbolisieren Brot und Wein den Stellvertretertod Jesu am Kreuz von Golgatha. Sein Leiden und Sterben kann uns Segen und ewiges Leben bringen. Ordnen wir uns dem auch unter? Heute Morgen in einem der Kalender, ich weiß gar nicht in welchem, da ging es um das vierfache Ackerfeld. Und da wurde das mal so ein kleines bisschen auseinanderklabüstert. Ne? Den Samen auf dem Weg oder unter die Dornen oder die Vögel haben es weggefressen und dann auch auf der guten Erde, was dann auch Frucht brachte. Es war der gleiche Seemann und es war das gleiche Saatgut. Es war also weder der es gemacht hat, war irgendwas Schlechtes dran. Das Saatgut war auch erstklassig in Ordnung. Es lag an den verschiedenen Orten, wo die Samen hingefallen sind. Und dieser Ort ist unser menschliches Herz. Am Schicksal von Lot können wir ablesen, was daraus wird, wenn man beides haben möchte und deswegen Kompromisse eingeht. Lot hatte sich nicht von Gott getrennt. Er litt sogar unter der Unmoral der Menschen in Sodom. Aber die Vorteile des Lebens dort waren ihm wichtiger. Und auch Gott lässt ihn nicht einfach fallen. Allerdings verliert er alles. Seine Frau, sein Hab und Gut und zuletzt auch noch seine Ehre. In Kapitel 19 kann man nachlesen, wie seine beiden Töchter sich durch ihren betrunkenen Vater Nachkommen verschaffen. Daraus entstehen zwei Völker und spätere Feinde des Volkes Israel, die Moabiter und die Ammoniter. Und angefangen hat es mit einem Kompromiss eines wirtschaftlichen Vorteils wegen. Ich war ja nicht so wirklich gut in der Schule, außer in Mathe. Ich kann mir Dinge immer bildlich vorstellen. Wir haben einen Lebensweg und es gibt ganz viele Abzweigungen, ne? Also wie ein Spinnennetz. Und man trifft immerzu Entscheidungen, jeden Tag, in unterschiedlicher Wichtigkeit auch. Esse ich noch ein zweites Stück Torte oder nicht, dann werde ich dicker oder nicht. Aber es gibt eben auch gewichtigere Entscheidungen. Wähle ich diesen Beruf? Mache ich Kompromisse bei der Steuererklärung? Nehme ich dem Nachbarn was weg? Und man geht dann auf einem neuen Weg und trifft dann wieder Entscheidungen. Also wir entscheiden tatsächlich ein Stück über unseren Lebensweg. Fällt das gute Saatgut, das der Herr ausstreut, fällt es in unser Herz oder verschließen wir die Herzenstür? Ordnen wir uns, wie bei Melchisedek, ordnen wir uns dem unter? Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Abraham zeigt uns den richtigen Weg. Und all das war eigentlich nur die Vorgeschichte zu unserem Predigtext. Der fing ja mit den Worten an: Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Unser Abraham hatte sich kurz zuvor ganz klar und eindeutig auf die Seite und unter den Segen Gottes gestellt. Und dann spricht Gott zu ihm. Wünschen wir uns das nicht auch, dass Gott zu uns spricht? Dass wir seine Gegenwart spüren? Aber dann müssen wir uns mal die Frage gefallen lassen, ob wir uns auch immer ganz klar auf seine Seite stellen. Dazu gehört auch, sich klar zu seinem Wort und zu seinen Geboten zu bekennen. Und ich muss das auch wirklich mal sagen, das wird auch in unserem Land immer unpopulärer. Man eckt damit an. Suchst du, suche ich eigentlich Gott von ganzem Herzen? Da gibt es bei Jeremia diesen einen schönen Vers, Kapitel 29, Vers 13. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, steht da hinten an dem. Suchst du, suche ich Gott von ganzem Herzen? Also ich muss bei ehrlicher Prüfung gestehen, es ist bei mir nicht immer so. Manchmal handle ich eher nach eigenem Gutdünken, so im Alltag. Es liegt jedenfalls nicht an Gott, wenn ich mich manchmal fern von ihm fühle. Und selbst dem Abraham geht es auch nicht anders. Denken wir zum Beispiel daran, wie er dem Drängen seiner Frau nachgibt und mit der Magd Hagar ein Kind, den Ismael, zeugt. Oder wie er seine Frau als seine Schwester ausgibt, weil er Angst hat, er könnte ihretwegen getötet werden. Also so ganz in Ordnung war bei Abraham auch nicht alles. Und Gott weiß das. Bei Abraham und auch bei mir und bei dir. Und deshalb, weil Gott das weiß, schließt er auf eine sehr eigenartige Weise seinen Bund mit Abraham. Der Bericht darüber schließt sich im Kapitel 15 gleich an unseren Predigttext an. Ich lese es mal. Gott sprach zu ihm: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen gebe ich dies Land von dem Strom Ägypten bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, Peresiter, die Raphaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Dieses Hindurchlaufen durch die Tierhälften, das sollte symbolisieren, dass es den Vertragsparteien genauso ergehen sollte bei Nicht-Einhalten des Bundes. Also wenn du dich nicht an dein Wort hältst, dann sollst du zerteilt werden. Und Gott weiß um die Fehlbarkeit des Abraham und auch um unsere. Und er schickt ihn schlafen und verhindert so, dass er auch hindurchgeht, weil dann müsste er ihn bestrafen. Er schließt diesen Bund einseitig, denn er ist der Wahrhaftige, der seine Zusagen einhält und nicht lügen kann. Und genauso geht der Herr Jesus auch heute noch mit uns um. Unsere Errettung ist ja eine sehr einseitige Angelegenheit. Wir haben das in der Textlesung im Römerbrief gehört. Sie geschieht allein aus der Gnade Gottes, motiviert durch Liebe, die er ja auch in Person ist. Jesus Christus bezahlt den Preis der Sünde durch seinen Tod am Kreuz. Es gibt nichts, was wir dazu tun könnten. Ich lese mal aus Epheser 2, Verse 4 bis 9. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und noch ein Vers, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, spricht unser Herr Jesus. Also ganz, ganz klare Sache. Die Errettung geschieht ausschließlich durch Jesus Christus. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle anderen Wege, Religion, Weltanschauung und was auch immer nicht zu Gott in das Himmelreich führen. Das ist keine Intoleranz meinerseits, sondern glasklare Aussage der Bibel und damit Gottes. Das, was wir tun müssen, ist Glauben. In unserem Predigttext wünscht sich Abraham von Gott leibliche Nachkommen. Er ist bereits über 80 und seine Frau Sarah unfruchtbar. Gott lässt ihn vor das Zelt treten. Er soll in den Sternenhimmel schauen. Habt ihr das schon mal bewusst getan an einem Ort, wo es wirklich ringsum dunkel ist? Bei Uwe Seppmann geht das immer sehr schön, weil da keine Straßenlaternen mehr sind. Und wenn das wirklich dunkel ist und man schaut in einer schönen, klaren Sommernacht oder wenn du auf deinem Hochsitz sitzt und du schaust in den Himmel, ist doch eine Pracht, ne? Und Abraham da in der Wüste, da gab es noch kein künstliches Licht. Wenn das Feuer aus war, dann war das wirklich dunkel. Und dieser alte Mann mit seinen über 80 Jahren steht vor dem Zelt, guckt nach oben und Gott sagt zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er ist immer noch 80 und seine Frau ist immer noch unfruchtbar. Und er glaubt Gott. Einfach nur, weil er es sagt. Auch wenn die äußeren Umstände manchmal anders aussehen, wenn unser Verstand sagt, nein, das kann doch nicht sein. Gott kann nicht lügen. In dem Moment, wo Abraham Gott glaubt, wird es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist so, jetzt, das ist die Stelle, wo der große Paukenschlag so passiert. In dem Moment ist er gerettet. Hat er irgendwas Praktisches getan? Nein, hat er nicht. Er hat geglaubt. Und genau dasselbe Prinzip ist heute auch. Gott spricht zu uns klare, eindeutige Sachen. Wenn wir ihn und sein Opfer für uns persönlich annehmen und glauben, dass es für uns gilt, dann passiert auch bei uns dieser Paukenschlag und wir sind gerettet. Keine Tat, die wir tun, kann das irgendwie, es ist egal, wie viel Geld wir in die Kollekte legen oder was wir machen, nichts davon hilft uns, nur der Glaube. Mir ist auch ganz klar und eindeutig, warum der Böse so doll kämpft gegen das Wort Gottes. Dass wir das irgendwie relativieren und ach, und das war damals so und was weiß ich alles. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Nur wenn wir dem Wort Gottes glauben, was es klar und eindeutig sagt, sind wir gerettet. Da brauchen wir auch nichts anderes erwarten. Gott hat sich offenbart. Er hat gesprochen. Es ist alles fertig. Mehr ist es nicht. Ich habe es wirklich schon bei vielen Menschen gesehen und erlebt. Es ist eigentlich nur dieser Moment, ja, das soll auch für mich gelten. Ich erkenne mich selber, ich kann mich nicht wie Baron Münchhausen selbst aus dem Sumpf ziehen. Nein, das kann ich nicht und ich kann auch nicht sündlos leben, das kann ich auch nicht. Ich sage mal, wir kennen uns alle gut genug, um zu wissen, dass keiner von uns sündenfrei ist. Ganz oft überrollt mich der Alltag. Morgens liest man noch schön die Morgenandacht und betet auch zusammen und dann geht man aus dem Haus und 10 Minuten auf Arbeit und die Wellen brechen über einem zusammen und man ist mittendrin im Geschehen und man bleibt nicht sauber dabei. Ich jedenfalls nicht. Dann denkt man böse Sachen, man sagt böse Wörter, man ist egoistisch und was weiß ich alles. Und Gott weiß das, er kennt uns. Und er kannte auch den Abraham. Und er schließt diesen Bund einseitig und Jesus bezahlt einseitig alles für uns. Und wir brauchen es nur glauben. Nur glauben. Es kommt nachher noch eine Glaubensprüfung auf Abraham zu. Ihr wisst das mit dem Isaak, wie er ihn opfern soll. Es geht nicht darum, dass man das Kind jetzt da irgendwie dem Schaden zufügen soll. Darum geht es nicht. Es geht darum, zeigen wir in unserem Leben auch, dass wir Gott glauben. Treffen wir Entscheidungen, die andere Menschen vielleicht auch gar nicht verstehen wollen oder können. Einfach nur, weil Gott es sagt. In unserer Zeit heute wird es wirklich, also wenn man ein bisschen Nachrichten ab und zu mal schaut, es wird ja nun wirklich immer verrückter. Mit dem Geschlechter aussuchen, mit was sie den armen Kindern einreden und was weiß ich alles. Und viele Dinge, die noch vor 50 Jahren klar und eindeutig waren, die verschwimmen doch heute. Und in dieser Zeit trotzdem am Wort Gottes festzuhalten, das ist wahrscheinlich unsere Glaubensprüfung, dass wir nicht mit dem Mainstream mitschwimmen und alles mitmachen. Es gibt noch einen Vers, also Psalm 33 liebe ich sowieso, aber da ist ein Vers drin, Vers 4, denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Ich habe keine Ahnung wann, aber er wird wiederkommen. Und er wird genau die Kriterien anlegen, die er uns vorher mitgeteilt hat. Und jeder kann sein Herz prüfen, will ich mich dem oder dem unterordnen. Wenn ich beides haben will, erleide ich Schiffbruch, so wie Lot. Man kann nicht beides haben. Amen.